Hallo.
Hier sind Tanja.
Und Matze.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime of Your Life.
Mord und Totschlag. Tanja, es gibt Neues vom Mörder von Höxter, dem Wilfried. Er wurde ja zu 11 Jahren Haft verurteilt und seine Partnerin zu 13 Jahren. Der Fehler daran, es wurde bei ihm nicht die Schwere der Schuld festgestellt, somit könnte er ja nach 11 Jahren in Freiheit kommen.
Ja.
Nun wurde eine gravierende Fehleinschätzung aus dem ersten Urteil, das 5 Jahre zurückliegt, korrigiert. Und aufgrund des hohen Rückfallrisikos wird nach Beendigung der Haftstrafe Sicherheitsverwahrung angeordnet. Die Verteidigung will dagegen noch in Berufung gehen. Und wer den spannenden Fall von euch noch nicht gehört hat, Staffel 8, Folge 3.
Jetzt bist du hier direkt mit so einem Update ins Haus gefallen, kann man ja sagen. Und ich habe auch ein Update mit.
Oha.
Und zwar zu dem Fall von Natalie Holloway, die im Jahr 2005, zu dem Zeitpunkt war sie 18, auf Aruba verschwunden ist. Und da gab es ja die ganze Zeit einen Verdächtigen, wo auch insbesondere die Eltern eigentlich überzeugt waren, dass er ihre Tochter getötet hat, nämlich der Johan van der Sloot. Und der hat jetzt eben seit 2005 nichts zu dem Mord gesagt, beziehungsweise zu dem Verschwinden. Und er hat jetzt am 18.10. den Mord an Natalie Holloway gestanden.
Und er hat gesagt, warum, weißt du das?
Ja, er hat gesagt, dass sie keinen Sex mit ihm haben wollte, obwohl er eben ihr Avancen gemacht hat. Und dann ist er so wütend geworden, dass er sie mit einem Backstein getötet hat und dann ins Meer geworfen hat. Und sie wurde ja nie gefunden. Also sie wurde irgendwann als tot deklariert. Aber offiziell gibt es eben keine Leiche. Aber mit diesem Geständnis haben die Eltern zumindest eine Gewissheit.
Ja. Tanja, ich frage mich auch, wie es denn kommt, dass der auf einmal das denn doch gesteht. Da muss er ja irgendwie vielleicht ein schlechtes Gewissen mit sich rumgetragen haben.
Oder er erwartet sich Hafterleichterungen. Er sitzt nämlich momentan wegen eines anderen Mordes in Haft. Und ich kann mir vorstellen, dass das damit auch zusammenhängt. Der Mord ist in Aruba vermutlich sogar verjährt. Aber wie gesagt, ich kann mir halt vorstellen, dass er sich Vorteile davon erhofft, wenn er diesen Mord jetzt eben aufklärt. Ja. Bezüglich seiner aktuellen Haftstrafe.
Und da fällt mir auch gerade noch was ein, wenn du gerade Gefängnis sagst. George Floyd, sagt dir da ja noch was.
Ja,
der wurde ja von dem Polizisten mit dem Knie erstickt, kann man ja so sagen. Auf ihm wurde jetzt ganz aktuell ein Mordanschlag verübt. Er wurde im Gefängnis niedergestochen. Eine Erklärung gab es dafür aufgrund personeller Probleme. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass da vielleicht mal wer da weggeguckt hat.
Ja.
Weil gerade Ordnungshüter im Gefängnis haben es ja nicht ganz so leicht.
Ja, das stimmt. Ich dachte auch, dass die separat nochmal festgehalten werden.
Es ist ja ein Hochsicherheitstrakt, wo er ist. Jedenfalls hat er diesen Anschlag überlebt. Mhm. Dann kommen wir mal zu meinem Fall heute. Ich habe ja manchmal so Fälle, die hier in Deutschland für Furore gesorgt haben. Mhm. Und unter anderem auch dieser Fall, der begann am 25. November 1987. Stellt euch ein Waldstück vor, regnerisch, kalter Wind, 4 Grad und es ist dunkel. Ein Wald bei Kaltenkirchen. Man kann sagen, ein Vorort von Hamburg, so circa 35 Kilometer entfernt. Ein Auto rollt langsam durch die Dunkelheit und hält schließlich an. Der Fahrer steigt aus, er ist groß, kräftig. Zur Sicherheit schaut er sich um, ob Leute in der Nähe sind. Dann öffnet er den Kofferraum. Darin befindet sich aber kein Gepäck oder Müll, was er hier entsorgen will, sondern etwas ganz Entsetzliches. Die nackte und entstellte Leiche einer jungen Frau. Sie heißt Andrea Grube-Nagel, war 21 Jahre alt und Studentin. Sie wurde brutal verschleppt, vergewaltigt, gequält und schließlich eiskalt umgebracht. Ihr Killer, Thomas Holst, damals mal gerade 23 Jahre alt und wird sich auch später als der Heidemörder in die Crime-Geschichte einschreiben. Der sagt dir sicherlich auch was.
Ja.
Er wirft den leblosen Körper an einen Feldrand und fährt wieder weg. Diese Tat ist erst der Anfang einer unheimlichen Serie, die ihm Ende der 80er Jahre zu einer schaurigen Berühmtheit verhilft. Ich wusste gar nicht, dass der so brutal war. Ich habe das ja am Rande mitbekommen damals. Aber ich habe mal gedacht, ich sage jetzt mal in Anführungsstriche, hat er seine Opfer nur erwürgt.
Aber ich glaube, damals war das wahrscheinlich auch noch nicht so in den Medien, wie das heutzutage ist.
Auf jeden Fall komme ich jetzt mal mehr mit den Details. Weitere grausame Verbrechen sollen Norddeutschland in Angst und Schrecken versetzen. 2 Tage nach dem abscheulichen Mord an Andrea wird ihre Leiche von Arbeitern gefunden. Die Polizei steht vor einem Rätsel. Zwar findet man an den sterblichen Überresten Sperma und andere Spuren, aber die DNA-Analyse steckt damals noch in den Kinderschuhen. Die Ermittlungen verlaufen somit im Sande. Der unheimliche Triebtäter kann ungestört weitermachen. Am 16. Januar 1988 schlägt er erneut zu. Thomas Holst hat zu diesem Zeitpunkt eine Beziehung. Weil ihn seine Freundin am Abend zuvor zurückgewiesen hat, ist er deprimiert unterwegs. Auf der anderen Straßenseite sieht er die blonde Schülerin Stephanie, gerade 19 Jahre alt. Er wird von Wollust gepackt, drückt ihr ein Messer an den Hals, dann zerrt er sie in seine Wohnung, fesselt und knebelt sie. Stephanies Zungenband reißt. Aus Angst lässt sie alles über sich ergehen. Nach der Vergewaltigung bringt Holz sie nach Hause. Und das ist auch heftig. Er bietet ihr sogar an, wegen der Verspätung mit ihren Eltern zu reden. Sie lehnt es ab. Zunächst versinkt die Schülerin in Scham. Aber schließlich geht sie doch zur Polizei und zeigt Holst an.
Ein Glück.
Ja, ne? Aber weißt du, was so krass ist? Wenn sie wüsste, was sie für ein Glück gehabt
Ja.
hat. Sein erstes Opfer, 2 Monate zuvor, hat ja nicht überlebt.
Ja.
Und noch bevor es zum Vergewaltigungsprozess kommt, mordet der Täter wieder. Es ist der 10. Februar 1988. Die zweifache Mutter Petra Maaßen, 28, läuft von einer Geschäftsstätte nach Hause. Es sind noch weniger als 400 Meter. Und das passiert ja immer so oft bei Mordfällen. Kurz vor der Haustür, so wie mein Aktenzeichen Y-Fall, passieren oft Morde, dass die Opfer das einfach nicht mehr schaffen, nach Hause zu kommen.
Ja.
Und dann hörst du danach 200 Meter entfernt, 80 Meter
Stimmt, ja.
entfernt. Ist dir das auch mal aufgefallen?
Ja.
Thomas Holz hält mit seinem Auto neben ihr. Sie steigt ein. Ob freiwillig oder unter Gewalt, das kann später nicht mehr geklärt werden. In seiner Wohnung wehrt sich Petra heftig. Es kommt zum Kampf. Da Holz körperlich sehr überlegen ist, kann er sich durchsetzen. Er fesselt und knebelt die Frau.
Wie
Dann
sicher,
bindet.
ganz kurz, wie sicher er sich auch immer gefühlt haben muss, dass er die Frauen ja zu sich nach Hause mitgenommen hat.
Das ist auch,
Ne?
ja.
Und auch als er der ein Jahr vorgeschlagen hat, mit zu ihren Eltern zu gehen und die Verspätung zu erklären, da sieht man ja auch, dass er sich unglaublich sicher gefühlt haben muss.
Ja, und das gar nicht so als schlimm vielleicht auch empfindet, ne? Er fesselt und knebelt die Frau. Dann bindet er sie nackt und breitbeinig an sein Bett. Während er sich an ihr vergeht, traktiert er ihre Brust, sticht mit einer Nadel zu, verbrennt mit einer Zigarette die Haut am Bauchnabel und schneidet ihr eine Brustwarze fast vollständig ab. Ist das nicht barbarisch?
Ja.
Und schließlich erwürgt er sie und legt die verstümmelte Leiche auf einem Acker bei Bargfeld Stegen ab. Das sind so 24 Kilometer von Hamburg. Ein Tag später wird sie gefunden und abermals tappt die Polizei im Dunkeln. Immerhin beginnt im Mai desselben Jahres am Amtsgericht Hamburg-Wandsbek der Prozess wegen der Vergewaltigung von Stefanie. Und niemand im Saal weiß, dass Holz kurz zuvor 2 Frauen getötet hat. Der Angeklagte gibt sich charmant, redegewandt und freundlich. Angeblich sei der Sex einvernehmlich geschehen. Weil Stefanie sich ja nicht gewehrt hat, ist eine Vergewaltigung auch nicht nachweisbar. Das ist ja auch
Das
immer
ist
das
so
Schlimme daran,
schrecklich.
ne? Und wegen Nötigung, Freiheitsberaubung und Körperverletzung bekommt er nun 1,5 Jahre Haft auf
Auf
Bewährung.
Bewährung.
Ja. Er ist also frei und er wird nicht in der Sexualtäterkartei eingetragen, aufgrund dessen.
Aber
So
da kann die
kann.
Stefanie auch froh sein, dass er sich nicht noch rächen wollte, ne?
Ja, und sie wird ja auch später nochmal erfahren, was das
Ja.
überhaupt für ein Mensch war,
Ja.
ne? Und da wird sie sich vielleicht auch sagen, was sie für ein Glück
Ja.
hatte.
Aber es wäre auch interessant zu wissen, warum er sie nicht getötet hat.
Ja. So kann immer noch keine Verbindung zu den Morden hergestellt werden. Also setzt Holst seine Serie fort.
Das ist ja auch ganz oft bei solchen Tätern so, dass die einmal geschnappt werden und dann aber keine Strafe oder keine richtige Strafe bekommen und dann auch später berichten, dass sie sich dadurch unbesiegbar dann gefühlt haben und dann erst recht weitergemacht haben.
Ja. Mittlerweile lebt er nicht mehr in Hamburg, sondern in einem Dorf außerhalb. Am 26. November 1990 sieht er an der S-Bahn-Haltestelle Buchholz eine junge Frau, die ein wenig verloren wirkt. Es ist Lara Holz, 22 Jahre. Die Kosmetikschülerin hat ihren Zug verpasst. Holz bietet ihr an, sie zu fahren. Und da sie ihn vom Sehen kennt, steigt sie arglos ein. Er bringt sie zum angelegenen Haus im Wald. Dieses Mal geht er besonders teuflisch zu Werk. Im Laufe der Vergewaltigung schneidet er Laras rechte Hand und Teil der linken Hand ab. Auch Ober- und Unterlid eines Auges werden entfernt. Die nur mit einem Slip bekleidete Frau legt er am Straßenrand zwischen Holm Seppensen und Spröze ab. Und das ist jetzt die andere Richtung, nicht Schleswig-Holstein, sondern Niedersachsen, circa 45 Kilometer von Hamburg. An der Unterwäsche haftet abermals getrocknetes Sperma. Und da frage ich mich, wie er den Namen Heidemörder bekommen hat. Und ich glaube, aufgrund dieser Leiche, weil das ja die letzte Leiche war, die er da halt in der Heide abgelegt hat. Aber doch wieder führt die Spur ins Leere. Aber trotzdem kommt jetzt von Polizeiseite endlich Bewegung in die Sache. Ein Ermittler fallen Parallelen zur Vergewaltigung von Stefanie auf. Und auch die anderen beiden Morde bringt man nun miteinander in Verbindung. Das Haus von Holz wird untersucht, Faserspuren werden gefunden. Dann geht es immer ganz schnell, dann zieht sich ja wirklich schnell die Schlinge zu. Obwohl ihn Nachbarn als nett und freundlich bezeichnen, wird Holz in Heiligabend 1990 verhaftet. Und bei der Vernehmung weint er und legt ein Geständnis ab. Und später widerruft er es und behauptet, man hätte ihn mit Gewalt dazu gezwungen. Und diese Anschuldigungen erweisen sich als falsch. Am 26. Mai 1992 beginnt der Mordprozess gegen den Sadisten. Nach diversen juristischen Winkelzügen, Verhandlungen und Revisionen bis zum Bundesgerichtshof lautet 1993 das Urteil lebenslänglich. Und aufgrund unverminderter Tötungslust und hoher Rückfallgefahr wird die Verwahrung im Hochsicherheitstrakt des psychiatrischen Klinikums Hamburg-Ochsenzoll angeordnet. Eine gerechte Strafe? Und eigentlich wäre die Geschichte damit zu Ende. Eigentlich. Da kommt ja jetzt noch was, Tanja. Denn im Fall Thomas Holz geht sie jetzt so richtig los. Hinter Gittern wird versucht, den Serienkiller zumindest ein bisschen zurück in die normale Welt zu holen. Nicht so einfach. Vor Gericht packte seine Mutter aus, dass er schon vor der Schulzeit psychiatrisch behandelt worden war und er ihr als 13-Jähriger im Streit das Handgelenk gebrochen hat. Ist auch heftig, gegen seine Mutter die Hand zu erheben. Freunde und Bekannte berichteten, er sei irgendwie unheimlich. Und doch die Therapeuten kümmerten sich mit Hingabe um den Serienmörder. Eine von ihnen zeigte besonders viel Einsatz. Tamar, eine gebürtige Israelin. Sie ist beeindruckt von Holz' Persönlichkeit und verliebt sich in ihn. Unglaublich. Er hat drei Frauen bestialisch abgeschlachtet und die nächste entwickelt romantische Gefühle für das Monster. Das ist ja auch oft so, dass so Frauen sich in Schwerverbrecher und Mörder verlieben.
Ja, das stimmt.
Auch ein Phänomen, oder?
Ja.
Und irgendwie hat er es geschafft, sie zu verführen. Aber jetzt ist sie nicht nur seine Freundin oder Gespielin, sie wird auch noch seine Komplizin. Anfang September 95 erklärt die Leitung von Ochsenzoll Thomas Holz für nicht therapierbar. Er soll in ein Gefängnis verlegt werden. Darauf hat er natürlich wenig Lust. Am 27. September 95 wird im Turnhallendach der Anstalt ein Loch entdeckt und Holz ist weg.
Daran kann ich mich noch erinnern.
Ja, ich nicht.
Ich kann mich da noch dran erinnern. Das war in Hamburg, ist das so, da musste man gar keine Zeitung lesen, um das mitzubekommen. Das hat man
Echt?
direkt gehört, ja.
Und alles, was von ihm bleibt, ist ein Seil an der Mauer. Offenbar hat er sich daran in die Freiheit gehangelt. Sofort ist klar, es muss einen Helfer gegeben haben. Denn bisher ist noch niemandem die Flucht aus der Anstalt geglückt. Natürlich wird Tamar S. verdächtigt, aber sie leugnet eine Beteiligung. Später gibt sie nur zu, eine Verbindungstür offen gelassen zu haben. Inzwischen ist die Polizei in höchster Alarmbereitschaft. Heuss gilt als äußerst gefährlich, gerade weil er so höflich auftritt. Zahlreiche Hinweise gehen ein, doch es gibt keinen echten Anhaltspunkt. Die gegründete Sonderkommission zieht die Psychologin Claudia Brockmann hinzu. Auch sie glaubt, dass Holz seine Therapeutin sozusagen emotional von sich abhängig gemacht hat und dass die zwei eine gemeinsame Zukunft planen. Tamar wird wochenlang observiert, ohne Erfolg. Das hätte ich nämlich dann auch gemacht. Ich hätte mich dann erstmal an sie rangehängt, um zu sehen, ob da vielleicht der Holz dann auftaucht. Und über 2 Monate nach der Flucht, dann gibt es den entscheidenden Fortschritt. Die Ermittler finden heraus, dass Tamar S. mehrere Bankkonten aufgelöst hat und auf einem anderen Konto in Israel fast 250.000 D-Mark angehäuft hat. Angeblich will sie mit ihrem kranken Vater, der bei ihr in Hamburg lebt, in die alte Heimat ausreisen. Allerdings gehen die Ermittler der Soko eher davon aus, dass Thomas Holz mit seiner Freundin ins Flugzeug steigen will und das muss verhindert werden. Am 21. Oktober 1995 wird Tamar S. wegen Fluchthilfe verhaftet. Und das soll Holz unter Druck setzen. Ohne ihre Unterstützung steht er ja ziemlich verloren da. Und der Plan geht auf. Weniger als einen Tag nach der Verhaftung stellt sich Holz der Polizei. Er hat stark abgenommen und sich den Schädel zu einer Halbglatze geschoren. Und daran kann ich mich noch erinnern, an das Bild, wie er da aussieht. Da ist nämlich dieser fröhliche, freundliche Mann irgendwie weg.
Okay.
Im Rucksack hat er 175.000 Mark. Da frage ich mich auch, woher er die hat. Offenbar hat er die Nachrichten im Fernsehen verfolgt. Internet gibt es zu dieser Zeit ja noch nicht. Wie sich herausstellt, versteckt er sich seit der Flucht in einer Wohnung, die Tamar unter falschem Namen angemietet hat. Holz kommt zurück nach Ochsenzoll, wird ab jetzt noch stärker bewacht. Tamar S. wird der Prozess gemacht. Über Holz sagt sie vor Gericht, ich habe ihn befreit, weil er Behandlung braucht. Alles andere ist unmoralisch. Sie wird zu 2 Jahren auf Bewährung verurteilt und erhält Hausverbot in Ochsenzoll. Und dann geht sie auch noch an die Öffentlichkeit und schwärmt in einer sehr populären Fernsehtalkshow, das war nämlich die NDR Talkshow, von ihrem Thomas. Für die Angehörigen der Opfer ein Schlag in die Magengrube. Eine blanke Verhöhnung. Dem Witwer von Petra Maaßen wird es jetzt zu bunt. Er ruft in der Live-Sendung an und stellt die Psychologin zur Rede. Von ihr kommen nur Ausreden und Beschwichtigung. Und es kommt noch schlimmer. Das Paar will heiraten. Wie findest du denn das? Am 27. Januar 1997 möchten sich die beiden im Standesamt ganz klassisch das Jawort geben. Aus Sicherheitsgründen wird das nicht genehmigt. Ochsenzoll kommt ebenfalls nicht in Frage, weil Tamar dort Hausverbot hat. Also einigt man sich auf das Untersuchungsgefängnis.
Aber ich weiß sowieso nicht, warum der jetzt wieder in Ochsenzoll ist, weil der sollte ja eigentlich ins Gefängnis verlegt werden.
Ja, es ging jetzt nur um die Hochzeit. Aber sie haben sich jetzt sowieso auf das Untersuchungsgefängnis geeinigt, wo sie am 13. März 1997 tatsächlich Mann und Frau werden. Thomas Holz nimmt sogar ihren Nachnamen an. Probleme natürlich, wie soll die Ehe vollzogen werden? Nächster Punkt. Die frisch Angetrauten stellen einen Antrag, sich in einem separaten Raum sehen zu können und beim Sehen soll es wohl nicht bleiben. Knickknack. Die Anstaltsführung ist entsetzt. Zu einem besteht immer noch Fluchtgefahr und zum anderen würden diese Treffen ein großes Risiko für Tamar darstellen. Niemand weiß, ob Holz sie wirklich verschonen würde. Es wäre ja keiner anwesend, um sie zu beschützen. Im Jahr 2003 klagen sie offiziell auf den Vollzug der Ehe abgelehnt. Es bleibt bei den normalen Besuchen, bei denen ein riesiger Tisch für deutlichen Abstand zwischen Thomas und Tamar sorgt. Tja, so einfach läuft es dann doch nicht. Als Schwerverbrecher und Serienkiller ungehindert sein privates Liebesglück zu genießen. Es kommt, wie es kommen musste. Im Jahr 2016 veröffentlicht der Anwalt von Tamar ein Buch. Darin schreibt er unter anderem, dass Tamar keinen Kontakt mehr zu ihrem Mann hat. Noch eine spätere Strafe für einen der schlimmsten Triebtäter Deutschlands. Holz ist jetzt 59 Jahre alt und sitzt weiterhin im Maßregelvollzug und hat doch tatsächlich 2018 einen Antrag auf Erwerbsminderungsrente gestellt. Dies wurde abgelehnt, weil er nicht wegen seiner Krankheit erwerbsunfähig ist, sondern wegen seiner Unterbringung. Und somit hat er keinen Anspruch. Ja, Tanja, das war der Heidemörder.
Ja, da muss ich sagen, das waren nochmal sehr viele Informationen, die ich vorher nicht hatte, obwohl ich das über die Presse natürlich so ein bisschen mitbekommen habe.
Ja, und wie doch, wie brutal der war, ne?
Ja.
Also klar, es ist immer schlimm, jemanden zu ermorden, aber auf welche Art gewichtet das Ganze ja noch etwas mehr, ne? Und ich hatte ja wirklich, da habe ich mich ja auch so ein bisschen blenden lassen, weil ich kannte ihn ja einfach nur so als, der sah ja so ein bisschen aus wie, ich weiß nicht, kennst du noch Howard Carpendale?
Ja.
Also so wirklich wie so ein kleiner Volkssänger so, ne? Und so wie der Schwiegersohn, den sich so einige Mütter wünschen würden.
Ja.
Aber wenn man jetzt diese Taten so hört, wie er vorgegangen ist und was er so angestellt hat, ist es doch ein ganz schöner, heftiger Mensch.
Da kann man froh sein, dass der so früh gefasst wurde, denn ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht so ein ähnlicher Effekt wie bei Ted Bundy war, dass er einfach, ne, Frauen sehr schnell im Finger wickeln konnte.
Ja.
Hat man dann auch bei seiner Psychologin gesehen. Und wer weiß, wie viele Frauen er noch ermordet hätte, wäre er nicht zu dem Zeitpunkt schon geschnappt worden.
Wie er so andere Leute manipulieren kann, ne?
Ja.
Vielleicht auch gar nicht bewusst, aber durch die Ausstrahlung. Ja, Tanja, langer Fall. Dann kommen wir mal zu deinem.
Ja, du nimmst ja ganz gerne mal Fälle aus Deutschland. Ich ja eigentlich aus den USA.
Ja.
Aber heute verschlägt es mich mal nach Frankreich und zwar nach Paris. Ich zitiere meinen Täter. In meiner Wohnung lagen Knochenfragmente und Zähne wie Kleingeld auf dem Boden. Wirbel und Beinknochen hingen wie Mobile von der Decke. Man kann sich kaum vorstellen, was den Ermittlern durch den Kopf ging, als sie in meinem Apartment waren.
Das hört sich ja schon wieder nach einem sehr extremen Täter an.
Ja, und das kann ich mir nämlich auch kaum vorstellen, wie du dich als Ermittler fühlst, wenn du in diese Wohnung reinkommst. Auf seinem TV-Board standen Krüge voller Asche. In seinem Rucksack, der in der Wohnung zu finden war, lagen Handschellen, chirurgische Instrumente und Klebeband. Im Kühlschrank fanden sich mehrere Blutbeutel. Und die Ermittler waren zu der Zeit in der Wohnung, da sie Nico Klo des Mordes verdächtigten. Und was sie eigentlich gesucht haben und auch tatsächlich gefunden haben, war eine Pistole. Aber wie viel mehr sie finden würden, konnten sie natürlich vorher nicht ahnen. Nico wurde am 22. März 1972 in Kamerun geboren. Sein Vater war Franzose und nachdem sie eine Zeit lang in London gelebt haben, sind sie nach Paris gezogen. Und er war schon als Kind und Jugendlicher sehr einsam. Er konnte absolut keine Bindung zu seinen Eltern aufbauen und überhaupt keine Empathie empfinden. Stattdessen war er fasziniert von Vampiren und Werwölfen. Als Jugendlicher hatte er einen Streit mit seinem Großvater, der kurz danach an einer Embolie verstarb. Ab dem Zeitpunkt war Nico absolut fasziniert vom Tod. Die Familie gab ihm unterschwellig die Schuld am Tod des Großvaters und auch er fragte sich, ob sein Verhalten damit zusammenhing. Und ab dieser Zeit verbrachte er seine Freizeit auf Friedhöfen und in Mausoleen. Und er versuchte, in Mausoleen einzubrechen und schaute sich dann da die Leichen an. Und manchmal hat er so ein bisschen reingestochen mit einem Messer.
Also ich würde Angst haben, reinzugehen so nachts.
Ich auch.
Das merkst du mal so, die sind ja total schmerzlos. Ne?
Ja, also der war total fasziniert davon. Er hat auch viele Interviews gegeben und in einem Interview hat er das auch ganz genau beschrieben, wie das war, als er das erste Mal in einem Mausoleum eben einen Sarg geöffnet hat.
Er muss ja auch eingebrochen sein, so, ne?
Ja, er ist eingebrochen und es ist ja auch ganz schön schwierig,
ja,
so einen Sarg zu öffnen. Das beschreibt er dann ganz detailliert, wie dann so eine Leiche aussieht. Und ja, er hat dann einfach so Spaß daran gehabt, da so ein bisschen rumzustechen. Und er wollte aber mehr.
Ja, und irgendwann wollen die jetzt am Leben der Menschen ausprobieren.
Ja, aber vorher hat er sich erstmal einen neuen Job besorgt. Und zwar hat er 10 Monate als Leichenbestattungsassistent gearbeitet.
Ich habe eben noch gedacht, als Leichenwäscher. Mm. Aber das ist ja so.
Ja, genau. Und zu der Zeit hat er eben dann die Chance genutzt und hat eben Leichen verstümmelt. Er hat Blutbeutel gestohlen. Die wurden ja auch in seinem Kühlschrank gefunden. Und man kann sich schon denken, was er damit gemacht hat. Er hat das Blut getrunken.
Da gehört auch was zu.
Ja. Und sein Hauptjob war quasi, wenn die Obduktion stattgefunden hatte, die Leichen wieder zuzunähen. Und bei der Gelegenheit hat er relativ einfach, unbemerkt, Fleisch rausschneiden können
Und der
aus
hat
den
bestimmt auch
Leichen.
so reingegriffen da und so.
Ja. Und entweder hat er die Fleischstücke direkt vor Ort roh gegessen.
Also Kannibalismus.
Ja. Oder er hat sie mit nach Hause genommen und dort gekocht. Und nachdem er das erste Mal gemacht hat, er wurde in einem Interview gefragt, was haben Sie da empfunden? Da hat er gesagt, er hat gedacht, wow, jetzt bin ich ein Kannibale. Cool. Das war sein Gedanke. Am 4.10.1994 verabredet er sich mit Thierry über einen Chat. Sie haben sich ausgetauscht zu Bondage-Praktiken und wollen die jetzt eben ausüben. Und er fährt zu Thierry ins Haus und erschießt ihn sofort. Aber der ist nicht gestorben. Und das war jetzt das erste Mal, dass er einen Menschen getötet hat. Er hat ja sonst immer an bereits toten Menschen sich vergangen.
Also er hat versucht, ihn zu töten, er war ja noch nicht tot.
Zu dem Zeitpunkt noch nicht.
Ja.
Und er beschreibt das dann auch ganz deutlich, dass er total irritiert war, weil Thierry ist einfach nicht gestorben und der hat die ganze Zeit noch geatmet und ganz schreckliche, so röchelnde Geräusche gemacht. Nico ist dann erstmal in die Küche gegangen, hat sich in eine Ecke gesetzt, hat sich Kekse geholt und hat in dieser Ecke diese Kekse gegessen, während er eben den sterbenden Thierry beobachtet hat. Dann hat ihn dieses Geröchel so genervt, dass er nochmal auf ihn geschossen hat. Und dann hat er einen Pflanzentopf genommen und hat ihn mit voller Wucht auf seinen Kopf geworfen, weil er dann sicher gehen wollte, dass er tot ist.
Was er dann wohl war.
Ja. Er hat sich den Personalausweis und den Führerschein mitgenommen, erstmal gar nichts damit gemacht. Wochen danach hat er Schecks ausgestellt. Und da musste er den Führerschein für vorzeigen und die Unterschrift ja fälschen. Und das ist aufgefallen zu dem Zeitpunkt. Und dann war der Name eben bekannt. Und am 15.11.1994 hat der Nico sich mit einer Frau vor dem berühmten Moulin Rouge gestritten. Und dann kam die Polizei und wollte natürlich seinen Ausweis sehen. Und er hat den geklauten Führerschein gezeigt. Und die Polizei wusste ja davon und hat ihn verhaftet.
Zum Glück.
Und da schließt sich der Kreis, warum sie eben in sein Apartment gegangen sind, um die Pistole zu suchen. Denn das war der Mord, den er begangen hat. Nico ist berühmt geworden als der Vampir von Paris. Und er hat für den Mord 12 Jahre Haft bekommen und wurde nach 7 Jahren bereits, also im Jahr 2002, entlassen und lebt wohl nach wie vor in Paris mit seiner Freundin.
Krass. Also da muss er wieder komplett normal geworden sein.
Das weiß ich nicht.
Das ist so ein kleiner bitterer Nachgeschmack hat die Geschichte.
Ja, vor allen Dingen, weil ja auch nicht ganz klar ist, warum wollte er jetzt unbedingt töten? Also wodurch ist dieser Wunsch jetzt entstanden? Ich habe auch nichts dazu gefunden, warum man davon ausgeht, dass er das jetzt nicht nochmal machen würde.
Vielleicht hat er das gemacht und ist jetzt befriedigt davon.
Das kann auch sein.
Und muss es nicht weiter durchführen, weil er die Erfahrung jetzt gemacht hat.
Ich weiß es nicht.
Wie auch immer, also.
Er war fasziniert vom Tod und das wird mit Sicherheit die wichtigste Motivation bei ihm gewesen sein.
Ja.
Auf jeden Fall ist er auf freiem Fuß.
Und lebt mit seiner Frau jetzt zusammen. Ja, wie gesagt, ich finde, das ist schon makaber.
Ja.
Ja, Tanja, dann gehen wir mal wieder raus in die Kälte.
Ja.
Es ist ja schon sehr kalt geworden, ne?
Das
Jetzt
stimmt.
passt es eigentlich auch zur Jahreszeit. Und ich hoffe, wir hören uns dann in 14 Tagen wieder, wenn es heißt Crime of Your Life.